Ja, guten Morgen. Schön, dass wir auch lachen können in der Gemeinde. Wir haben allen Grund, uns zu freuen. Und wir haben heute einen herrlichen Text, den wir gemeinsam betrachten wollen. Und wer die Bibel dabei hat, ich bin immer ein Freund davon, erstmal den Text zu lesen, damit wir wissen, worum es geht. Und dann wollen wir schauen, was der Herr uns heute Morgen auch zu sagen hat durch sein Wort. Wir sind in der Apostelgeschichte mittlerweile in Kapitel 16 angekommen. Und wir wollen heute einen schönen Text betrachten, in Kapitel 16 von Vers 6 bis 15. Und den Text möchte ich jetzt mit euch gemeinsam lesen. Apostelgeschichte 16 ab Vers 6. Als sie aber nach Phrygien und das Gebiet Galatiens durchzogen, wurde ihnen vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkünden. Als sie nach Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, und der Geist ließ es ihnen nicht zu. Da reisten sie an Mysien vorbei und kamen hinab nach Troas. Und in der Nacht erschien dem Paulus ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand vor ihm und bat ihn und sprach: Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber dieses Gesicht gesehen hatte, waren wir sogleich bestrebt, nach Mazedonien zu ziehen, indem wir daraus schlossen, dass uns der Herr berufen hatte, ihnen das Evangelium zu verkündigen. So fuhren wir denn mit dem Schiff von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothras und am folgenden Tag nach Neapolis und von dort nach Philippi, welches die bedeutendste Stadt jenes Teils von Mazedonien ist, eine römische Kolonie. Wir hielten uns aber in dieser Stadt etliche Tage auf. Und am Sabbattag gingen wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo man zu beten pflegte. Und wir setzten uns und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu, und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und auch ihr Haus, bat sie und sprach: Wenn ihr davon überzeugt seid, dass ich an den Herrn gläubig bin, so kommt in mein Haus und bleibt dort. Und sie nötigte uns. Soweit der Text, lass uns doch mal beten. Vater, wir danken dir, dass wir zu dir kommen dürfen als deine Kinder und dich bitten dürfen. Wir danken dir, dass du ein Gott bist, der Gebete erhört. Und so wollen wir dich heute Morgen bitten, dass du uns dein Wort aufschließt, dass wir verstehen, worum es geht, was du uns sagen möchtest heute Morgen. Du kennst unser Herz, du weißt, was wir brauchen. Du möchtest uns begegnen in deinem Wort. Schließe uns dein Wort auf und lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens dir wohlgefällig sein. In Jesu Namen. Amen. Ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel »Das Evangelium kommt nach Europa«. Ich weiß nicht, ob uns das allen so bewusst ist, wenn wir diesen Text sehen oder lesen. Es ist die zweite Missionsreise, die Paulus jetzt mittlerweile mit einem neuen Team macht. Denn wir wissen noch aus dem Kapitel 15, dass Paulus und Barnabas nicht einer Meinung waren über Johannes Markus und sie trennten sich. Und das bedeutete für Paulus nicht, dass er seinen Dienst nicht weiterführt, und auch bedeutete es nicht, dass er alleine jetzt unterwegs ist, weil manchmal denken wir, so alleine ist doch viel einfacher, ne? Da hat man nicht so viel Stress. Mit einem Team hat man immer Herausforderungen. Aber Paulus war sich bewusst, dass dieser Auftrag, den er hat, nicht alleine zu machen ist, aber auch nicht gut ist, alleine unterwegs zu sein. Und so hat er sich ja dann auch ein neues Team zusammengestellt. Der Silas ist jetzt mit Paulus unterwegs, das lesen wir in Vers 40. Und dazu kommt jetzt noch auf dem Weg in der zweiten Missionsreise, die er jetzt macht, der Timotheus dazu. Und wir werden feststellen, ab Vers 10, denn wir wissen ja, die Apostelgeschichte ist von wem geschrieben? Natürlich durch den Heiligen Geist. Von? Lukas, dem Arzt. Und ihr werdet feststellen in dem Text, das fällt einem vielleicht nicht gleich auf, aber vorher spricht er mit einer dritten Person, und ab Vers 10 spricht er von sich selbst mit. Das heißt, auch Lukas ist jetzt in diesem Team. Das ist jetzt also Silas, Timotheus, Paulus, und der Lukas ist jetzt auch dabei. Das ist wichtig. Und ich denke, das will uns auch was sagen, dass das Christsein oder auch den Auftrag, den Gott uns gegeben hat als Christen, kein Solo-Christentum ist oder auch keine Solo-Arbeit ist, sondern wir brauchen einander, wir brauchen ein Team, wir brauchen eine Gemeinde, die gemeinschaftlich an Dingen arbeitet und jeder ist wichtig in diesem Auftrag. Und ich denke, das ist Paulus auch bewusst gewesen und wichtig gewesen, dass er immer in einem Team unterwegs war. Und wir haben nochmal zur Erinnerung ja festgestellt, dass es ein paar Herausforderungen gab in Bezug auf die Gemeinde in Antiochia, wo Menschen zum Glauben kamen, die aus dem Heidentum kamen. Und da ging es dann darum, wenn ihr euch erinnert, an die Beschneidung unter anderem oder das Gesetz zu halten. Und interessanterweise, dieser Brief wird ja dann von Paulus nach Antiochia geführt, gebracht mit diesem Inhalt, und wir haben in Kapitel 16, die ersten Verse hat der Alex, glaube ich, betrachtet, festgestellt, dass er, als er Timotheus mitnimmt, ihn beschneiden lässt. Und da hat der eine oder andere vielleicht gedacht, okay, er geht mit einem Brief in eine Gemeinde und sagt, das ist nicht nötig, ist nicht wichtig zur Rettung. Und jetzt lässt er Timotheus beschneiden. Der war ja schon ein junger Mann, um die 20 schätzt man. Was will uns das sagen? Es will uns sagen, dass das Evangelium, was Eddie auch schon heute Morgen sehr stark betont hat, es gibt nur ein Evangelium und dieses Evangelium in sich ist abgeschlossen, unveränderbar, einzigartig und es geht darum, dass diese Botschaft verkündigt wird. Und die darf und soll man nicht verändern. Aber wenn es darum geht, Menschen zu erreichen mit dem Evangelium, da gibt es viele verschiedene Wege und Brücken, die wir bauen sollen. Paulus drückt das mal in einem Kapitel aus, in 1. Korinther 9, den will ich mal kurz lesen. Und dann steigen wir gleich ein. 1. Korinther 9, da beschreibt Paulus das folgendermaßen. Das ist wichtig, dass wir da uns gut unterscheiden zwischen dem Evangelium, was in sich abgeschlossen ist und auch unveränderbar ist, unverfälscht sein soll und auch weitergegeben wird. Aber wenn es um Brücken geht, um Menschen zu erreichen, Brücken zu bauen, da haben wir auch Freiheiten. Und das sagt 1. Korinther 9, Vers 19. Denn obwohl ich frei bin von allen, das sagt Paulus, habe ich mich doch allen zum Knecht gemacht, um desto mehr Menschen zu gewinnen. Darum geht's. Dem Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich geworden, wie als wäre ich unter dem Gesetz. Damit ich die unter dem Gesetz gewinne, denen, die ohne Gesetz sind, bin ich geworden, als wäre ich ohne Gesetz, obwohl ich vor Gott nicht ohne Gesetz bin, sondern Christus gesetzmäßig unterworfen, damit ich die gewinne, die ohne Gesetz sind. Und so geht es weiter, den Schwachen bin ich schwach geworden und so weiter. Also da müssen wir immer unterscheiden, das Evangelium in sich ist unveränderbar, es ist einzigartig, es gibt nur eine Botschaft. Aber wenn es darum geht, diese Botschaft zu transportieren, gibt es viele Wege, viele Möglichkeiten. Und das ist gut, dass wir das wissen und auch unterscheiden können, damit wir da nicht in Schwierigkeiten geraten. Und das ist der Grund, warum Paulus eben den Timotheus hat beschneiden lassen, weil er wusste, dass die Juden wissen, dass er einen griechischen Vater hatte, einen Heiden. Und damit wäre sein Dienst eingeschränkt gewesen, wenn es darum geht, in die Synagoge zu gehen. Das soweit. Also es geht um Brückenbauen. Und ich möchte jetzt, bevor wir in den Text einsteigen, noch mal kurz ein paar Bilder zeigen. Aha, ist schon da, schneller als ich. Was ist jetzt diese zweite Missionsreise? Die hat ungefähr 2 bis 3 Jahre gedauert. Und wie ist Paulus da vorgegangen? Und wir haben ja in unserem Text einen sehr spannenden Text heute, weil wir feststellen, dass Gott manchmal auch Türen schließt. Obwohl die Motivation, die Paulus ja hatte, gut war. Er wollte das Evangelium verkündigen. Und dann heißt es aber, der Geist Gottes wehrt. Aber wir wollen nur mal kurz diese Reise betrachten, damit ihr mal wisst, wo wir uns geografisch gerade befinden. Hier fehlt noch der Lukas, also den müsst ihr euch jetzt noch dazu denken. Jerusalem hat alles begonnen. Wir wissen noch den zentralen Vers aus der Apostelgeschichte, den kennt ihr alle aus dem Kopf oder aus dem Gedächtnis, richtig? Ja, Apostelgeschichte 1,8. Und ihr werdet, das ist davor noch, Kraft empfangen. Und werdet meine Zeugen sein. Wo fängt das Zeugnis an? In Jerusalem, dann Samaria und bis an die Enden der Erde. Ja, und da bewegen wir uns jetzt gerade, zeittechnisch, in Kapitel 16 und 15. Also Antiochia war so ein bisschen die Station, die Missionsstation für Paulus und seine Männer. Da starten sie los, gehen dann weiter Richtung Tarsus. Das ist jetzt diese zweite Missionsreise, beginnt da, dass Paulus sich hat ja Gemeinden auf der ersten Reise gegründet. Das heißt, da kamen Menschen zum Glauben in Derbe, in Lystra und so weiter. Timotheus kam da auch her und ist aber immer weitergezogen. Und jetzt, in der zweiten Missionsreise, hat er gedacht, es ist gut, diese Leute zu besuchen. Diese jungen Gemeinden, die jetzt gerade am Entstehen war, weil, warum ist das wichtig? Wisst ihr, das Evangelium verkündigen ist eine Sache, aber es heißt im Missionsbefehl was? Matthäus 28. Lehret sie halten, alles was ich meine. Mache zu Jüngern, Nachfolger. Und das beinhaltet viel mehr als nur das Evangelium verkündigen und Menschen kommen zum Glauben, sondern diese Gläubigen müssen weitergeleitet werden, weiter wachsen. Und Paulus hat gedacht, es ist wichtig, diese jungen Christen, diese jungen Gemeinden zu besuchen. Und so macht er sich wieder auf den Weg in diese Gemeinden. Ja, und das ist das heutige Türkei, wo wir uns gerade bewegen. Sie besuchen also nochmal diese und dann machen sie eine relativ lange Reise. Und dieses von Antiochia bis zum Ende dieses Falls wird uns hier in Kapitel 16 ab Vers 6 beschrieben. Da sehen wir nicht, dass sie irgendwo anhalten. Sie halten an, aber die Tür schließt sich. Warum auch immer, das werden wir gleich sehen. Und sie kommen an diesem Punkt, das ist dann Troas, wo es nicht mehr weitergeht. Ja, da war Wasser, das ist eine Hafenstadt. Und wir werden gleich sehen, Paulus hat sicher gesagt, was machen wir jetzt? Jetzt sind wir hier. Und dann bekommt er ja dieses Gesicht und damit kommt das Evangelium von Kleinasien nach Europa, genauer gesagt, was ist das? Griechenland, Mazedonien, Griechenland. Ja, da kommt das Evangelium hin. Neapolis und 15 Kilometer, 20 Kilometer weiter von der Hafenstadt ist die Stadt Philippi. Eine sehr zentrale, wichtige Stadt. Paulus wurde immer durch den Geist Gottes zu Städten geführt, die sehr zentral waren, die sehr wichtig waren, auch in der damaligen Welt. Ja, das hat auch seine Gründe. Und dann zog er weiter, das geht dann weiter nach Thessalonich, Berea, dann geht's wohin? Was ist da unten? An dem Stiefel? Athen. Genau. Dann geht's weiter rüber, Korinth. Und dann machen sie ihren Weg wieder zurück, Ephesus und dann zurück nach Jerusalem. Das bleibt vielleicht soweit, wir können das jetzt schließen. Jetzt habt ihr mal so ungefähr einen Überblick, wo wir uns gerade geografisch zumindest befinden. Ja, und was Paulus und sein Team gemacht haben in 2 bis 3 Jahren. So, und jetzt wollen wir einsteigen in unseren Text. Und ich beginne mal ganz gerne, wenn ich einen Text betrachte, mit Beobachtungen, die ich gemacht habe oder die mir auffallen, Dinge, die mir auffallen. Also, wir haben schon gesagt, das Team, aus dem Paulus jetzt besteht, war Silas, Timotheus und ab Vers 10 ist auch Lukas dabei. Und ich habe schon gesagt, Missionsarbeit ist ein Gemeinschaftsprojekt. Ja? Schöne Musik. Ja, Missionsarbeit ist Gemeinschaftsarbeit. Ich denke, Erich und sein Team, ihr habt auch immer im Team gearbeitet, ne? Ihr wart immer im Team unterwegs und das ist gut so, man kann sich gegenseitig ermutigen, unterstützen, nicht einer kann alles. Von daher ist das immer wichtig, dass wir auch im Team lernen zu arbeiten, gemeinschaftlich auch zu arbeiten und ich denke, das betrifft genauso auf eine Gemeinde zu wie unsere, dass wir lernen im Team miteinander zu arbeiten, einander zu unterstützen, ergänzen. All diese Aspekte sind wichtig und das hat auch Paulus gewusst und deswegen hat er immer im Team gearbeitet. Und wir sehen jetzt in unserem Text hier, sie machen sich auf den Weg. Und da heißt es in Phrygien und das Gebiet Galatiens, als sie das durchzogen, wurde ihm vom Heiligen Geist gewährt, das Wort in der Provinz Asia zu verkündigen. Und da glaube ich, alle, die wir hier sitzen, denken wahrscheinlich das Gleiche wie ich. Wieso das denn? Warum? Sie sind doch im Auftrag des Herrn unterwegs. Sie sollen das Evangelium verkünden. Gibt es nicht in diesen Orten, wo Sie jetzt unterwegs waren, in Phrygien, Galatien, gibt es da nicht Menschen, die Jesus brauchen? Mit Sicherheit, oder? Und es wird uns, und mir ist natürlich sofort die Frage aufkommen, warum verwehrt der Geist Gottes, dorthin zu gehen? Nun, wir wissen, da wir jetzt das ganze komplette Programm sehen, dass Gott einen ganz speziellen Auftrag hatte. Aber wir müssen uns ja hineinversetzen in Paulus und sein Team. Die wussten ja noch nicht, wo es hinführt, richtig? Sondern Schritt für Schritt haben sie sich auf den Weg gemacht und wollten eigentlich dem Herrn dienen, das Evangelium verkündigen. Aber Gott schließt die Tür für sie. Und ich denke, Paulus und sein Team hatten bestimmt ein paar Fragen an Gott. Das wird jetzt hier so nicht gesagt, aber das Schöne ist, was wir hier sehen, ist, dass Paulus nicht aufgibt. Die erste Tür schließt sich und er hätte sagen können, naja, ich glaube, wir sind hier nicht im Willen Gottes unterwegs. Wir machen uns mal wieder zurück nach Antiochia und fragen mal die Brüder oder gehen mal in die Gemeinde und wir machen eine Gebetsversammlung und gucken mal, was Gott für uns vorhat. Machen sie nicht. Sondern, obwohl Gott die Tür dort schließt in Galatien, gehen sie weiter zur nächsten Stadt. Aber auch da stellen sie fest, dass Gott die Tür schließt. Was können wir daraus lernen? Gib nicht so schnell auf. Bleib dran. Auch wenn manchmal der Wille Gottes, und das ist ja so ein bisschen heute auch mein Thema, der Wille Gottes ist manchmal nicht so, dass wir beten und wir wissen sofort, was Gott von uns will. Sondern manchmal ist es auch ein Prozess, wo manchmal es auch bedeutet, dass Gott Türen schließt, bevor er andere öffnet. Ist nicht immer einfach. Wir werden nachher auch sehen, warum das Gott so macht. Er hat immer einen Grund, immer ein Ziel, was er verfolgt. Aber wir sehen das manchmal nicht und verstehen das auch nicht. Und deswegen der Rat, oder was wir hier lernen können aus dieser Begebenheit ist, gib nicht so schnell auf in diesem auf diesem Weg, den Willen Gottes, im Willen Gottes zu leben und dran zu bleiben, nicht zu schnell aufzugeben. Das ist ein Satz, den ich in der 11 sehr häufig betone. Es ist immer zu früh aufzugeben. Ihr Kontext ist natürlich ein anderer. Sie kommen aus der Sucht. Ja, und da kommen jetzt viele neue Herausforderungen in ihr Leben. Und da ist es sehr einfach zu sagen, ah, ich schaff's nicht, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und dann hauen sie ab. Und ich sage Ihnen immer, es ist immer zu früh aufzugeben. Bleibt dran. Es lohnt sich zu kämpfen. Ja, und das ist genauso auch im Dienst des Herrn, dass wir manchmal erleben, dass Gott Türen in unserem Leben schließt, weil er etwas Besseres vorhat. Auch wenn wir das nicht verstehen in dem Moment. Und das sehen wir hier bei Paulus, er zieht weiter, er versucht es woanders. Also Gott offenbart seinen Plan dem Paulus Stück für Stück, indem er auf der einen Seite Türen schließt und auf der anderen Seite aber auch dann ihn dorthin bringt, wo er sein soll. Und dadurch, durch dieses Türen schließen, kommt dann diese Offenbarung in Vers 9, wo er dieses Gesicht sieht. Und übrigens vielleicht nochmal, vielleicht fragt sich der ein oder andere, ja, wie hat denn Paulus und sein Team das verstanden, dass die Tür geschlossen ist? Das steht ja gar nicht drin. Aber irgendwie haben sie gespürt, dass da Widerstand ist, der nicht auf natürliche Art und Weise ist, weil wo immer sie das Evangelium verkündigt haben, ist was passiert. Sie haben Gegenwind gekriegt. Und sie hätten ja auch denken können, oh, ja, wir gehen jetzt dahin, wollen das Evangelium und da ist Gegenwind, der Feind ist vielleicht da oder was auch immer. Aber irgendwie haben sie wohl gespürt, dass es Gott ist, der die Tür schließt. Wie er das ihnen gezeigt hat, wissen wir gar nicht. Aber sie haben es gemerkt und gespürt und sind dann weitergezogen bis nach Troas. Und so kam das Evangelium nach Europa. Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber freut. Ich hoffe, weil wenn das nicht gewesen wäre, dann würden wir wahrscheinlich gar nicht hier sitzen. Sind wir uns dessen bewusst, dass hier der Auftrag, den Jesus den Jüngern gab in Apostelgeschichte 1,8 und auch Matthäus 28, der sich jetzt gerade hier, jetzt in diesem Moment erfüllt. Und der Weg dorthin war so, dass Gott die Türen schloss. und eine Tür wieder aufmachte. Und das war Philippi in dem Fall. Und wir sehen auch gleich, dass die richtige Person am richtigen Ort, also Paulus und sein Team, auch die richtige Person trafen. Und wie Gott das zusammenfügt, das ist sowas von genial, oder? Ja, Gott geht ins kleinste Detail und bereitet alles vor, dass die richtige Person am richtigen Ort die richtige Person auch anspricht oder Gott das Herz öffnet und das Evangelium Frucht bringt. Was uns dazu führt, dass wir, wenn wir jetzt so eine Beobachtung machen über diesen ganzen Text, den wir so lesen, wer ist der Hauptakteur in dieser Begebenheit? Der Heilige Geist. Gott selbst ist der größte Missionar. Ja? Und wir dürfen seine Werkzeuge sein. Er gebraucht uns Menschen, aber er ist der Hauptakteur. Er ist derjenige, der Türen öffnet oder auch schließt. Und wenn das so ist, und das ist so, was ist das Beste, was wir tun können? Ihm folgen. Dicht dranbleiben. Nah bei ihm zu sein. Ja, vertrauen. Glauben. Weil am Ende des Tages ist es Jesus, der Gemeinde baut, richtig? Nicht wir. Jesus baut Gemeinde. Und Jesus wird den Auftrag, den er begonnen hat, auch vollenden am Ende des Tages. Eines Tages wird die Vollzahl der Heiden eingegangen sein. Wir haben vorhin davon gesungen. Da wird weder Tränen noch Trauer sein. Ja, wo wird das sein? Im Himmel. Das heißt, er wird seine Gemeinde zu sich holen. Und dann wird er sich dem Volk Israel wieder zuwenden. Wisst ihr, und das Schöne ist in dieser Begebenheit, dass Gott schon an der Arbeit war, obwohl Paulus und sein Team das noch gar nicht gesehen haben. Ja, Gott war schon an der Arbeit und bereitete alles vor, dass sein Plan sich erfüllt. Das ist sowas von genial. Das sollte uns Mut geben, aber auch eine gewisse Gelassenheit geben. Dass er in Kontrolle ist. Und dass er weiß, was er tut. Und auch wenn manchmal wir die Dinge, die Gott tut, nicht verstehen, wir trotzdem dranbleiben und ihm vertrauen. Das finde ich so genial. Wir sind ja noch in der Beobachtungsphase. Und jetzt kommen wir zum Inhalt. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was können wir als Inhalt herausnehmen? Was ist so ein zentraler Gedanke in diesem Abschnitt? Und etwas, was mir sehr am Herzen liegt, da habe ich auch am Freitag in der Jugend drüber gesprochen, ein Stück weit. Ist einer der wichtigsten Fragen in unserem Leben, wenn wir uns Christen nennen, ist, was ist der Wille Gottes für mein Leben? Und die Frage ist, haben wir uns diese Frage überhaupt schon mal gestellt? Egal in welchem Alter, ob du jetzt noch jung bist oder schon alt bist, solange du auf der Erde bist, hat Gott etwas mit dir vor, richtig? Wenn der Plan erfüllt ist für dein Leben, was macht er dann? Er holt dich heim. Aber solange du atmest, egal wie alt du bist, du kannst auch schon 90 sein oder 100. Solange du auf dieser Erde bist, hat Gott etwas mit dir vor. Und das beschreibt die Bibel mit der Frage oder umschreibt die Bibel mit der Frage, dass Gott, glaube ich, für jeden von euch einen Plan hat. Wie für mich. Und die Frage ist, haben wir uns jemals die Frage gestellt, Gott, was hast du eigentlich mit meinem Leben vor? Warum hast du mich gerettet? Wozu hast du mich gerettet? Was ist mein Auftrag in dieser Welt? Der ist sehr unterschiedlich. Aber das ist eine ganz wichtige Frage, weil wir leben in einer Zeit, wo alles vorprogrammiert ist. Für die Jugendlichen, ja? Schule, Studium, alles richtig, alles gut. Aber man sollte sich immer die Frage stellen als Christ, ist das der Weg, den Gott für mich vorgesehen hat oder nicht? Weil es gibt nichts Schöneres, als im Willen Gottes zu leben, oder? Drehst du dein eigenes Ding? Wohin führt das? Das kann dir sogar im menschlichen gesprochen Reichtum bringen, vielleicht sogar ein Stück weit Glück, Zufriedenheit, Sicherheit, was auch immer. Aber Gott hat viel mehr mit dir vor und viel Schöneres mit dir vor. Davon bin ich überzeugt, du auch? Und deswegen glaube ich hier, dass dieses Thema auch so unterschwellig sozusagen da wie so ein roter Faden durchzieht. Wie erkenne ich den Willen Gottes? Und in diesem Fall bei Paulus war es so, dass Gott Türen schloss, bevor er eine öffnete, wo Gott ihn haben wollte. Ja, das heißt, es ist sehr interaktiv, es ist sehr dynamisch, es ist spannend, den Willen Gottes zu erkennen. Das ist, und ich glaube persönlich, dass es nicht so ist, dass du jetzt am Anfang deines jungen Christseins so eine Vision bekommst und jetzt siehst du sozusagen vom Anfang bis Ende deine ganze Geschichte schon. Das glaube ich nicht. Habe ich selten erlebt, dass jemand das sagen konnte. Sondern Gott offenbart seinen Willen auf dem Weg. Und ich sage immer, ein Schiff, das fährt, das kann man steuern, richtig? Ich habe 2 Jahre lang ein Passagierschiff gesteuert auf See. Aber es war immer in Bewegung. Wenn es sich nicht bewegt hat, da konnte ich mit meinem Hebel so viel machen, wie ich wollte. Das Ruder ging links, rechts, rechts, das Schiff blieb einfach da, wo es war. Und genauso ist es in unserem Christenleben. Bleib in Bewegung mit diesem Ziel, zu entdecken, was Gott mit deinem Leben vorhat. Das ist so eine Grundsatzaussage, die ich mache, die meine eigene Erfahrung auch ein Stück weit widerspiegelt. Denn als ich 15, 16 war, habe ich nie gedacht, dass ich mal in die Mission gehe. Nie und nimmer. Das war das Letzte, worüber ich nachgedacht habe. Und trotzdem hat Gott diese Tür geöffnet und hat mein Leben komplett verändert. Ja, und es kann auch dein Leben. Und ich glaube, dass Gott mit jedem von euch etwas vorhat. Und ich möchte mal ein paar Textstellen nur zitieren. Offenbarung 3,8, 1. Korinther 16,9, 2. Korinther 2,12, Kolosser 4,3. Da geht es schwerpunktmäßig immer um diese Tür, die Gott öffnet. Aber es ist Gott, der Türen öffnet, nicht du. Du kannst auch Türen öffnen. Aber die werden nicht zum Segen sein. Weil du sie selber öffnest. Es ist besser, durch geöffnete Türen zu gehen, die Gott öffnet. Ja, und Paulus betet sogar, in Kolosser 4 ist es, glaube ich, die Stelle 3, dass er da, und Gott möge schenken oder betet dafür, dass Gott uns eine geöffnete Tür schenkt. Das war sein Herzensanliegen, weil er wusste genau, wenn ich die Türen öffne oder wenn ich durch Türen gehe, die nicht geöffnet sind, dann werde ich keine Frucht sehen, keinen Segen erleben. Und deswegen ist diese Frage extrem wichtig. Und diese Frage ist nicht nur für junge Menschen gedacht, sondern auch, wenn du schon Rentner bist. Was hat Gott mit mir noch vor? Gibt es noch eine Aufgabe für mich im Reich Gottes? Es gibt ein Programm in OM, wo Rentner ermutigt werden, in die Mission zu gehen. Ja, warum nicht? Und. Also es gibt so viele Möglichkeiten. Aber ich glaube, dass wir als Christen oftmals so denken, naja, es ist jetzt abgeschlossen oder wie auch immer, mein Weg ist vorgezeichnet. Warum nicht mal Gott fragen? Was hast du mit meinem Leben vor? Es kann manchmal bedeuten, dass Gott Türen vorher schließt, bevor er sie öffnet. Warum hat Paulus und sein Team, warum hat Gott so lange gewartet? Warum hat er erst 2 Türen geschlossen, bevor er eine öffnet? Habt ihr euch darüber mal Gedanken? Er hätte schon gleich von Anfang an sagen können, hey, Paulus, Phrygien, Galatien ist nicht mehr das Ding. Du gehst jetzt nach Mazedonien. Hätte er gleich am Anfang machen können. Warum erst diese Negativerfahrung, bevor dann die Tür sich öffnet? Habt ihr euch die Frage auch gestellt? Ich jedenfalls. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Gott immer zuerst und am allermeisten interessiert ist an dem Diener, bevor er an den Dienst schaut. Warum ist das wichtig? Warum interessiert Gott mehr dein Leben als das, was du für ihn tust? Was denkt ihr? Oder ist das so? Vielleicht seid ihr nicht meiner Meinung. Genau. Weil Gott ist deswegen am meisten interessiert an dem, wer du bist und was du in Christus werden sollst und seist, bist auch und da hineinwächst, weil daraus entspringt was? Der Dienst. Ja? Versteht ihr? Also Gott ist mehr interessiert, dein Herz und dich zu verändern und brauchbar zu machen für das, was er dann mit dir vorhat. Weil Gott kann auch einen Esel benutzen, um Wahrheiten weiterzugehen. Oder Jesus sagt, wenn ihr, als er nach Jerusalem reinkommt, auch die Steine könnten mich loben. Ja, also Gott ist nicht wirklich abhängig von unserem Dienst, aber er möchte dein Herz verändern. Und er ist mehr interessiert an dich als Person, als das, was du für ihn tust. Das ist eher eine Frucht, die daraus entsteht. Und deswegen, glaube ich, hat Gott auch dem Paulus und seinem Team erstmal durch ein paar Negativerfahrungen gehen lassen, um ihm zu zeigen, ja, ich bin auch an der Arbeit an dir und wir wollen lernen und sollen lernen und auch das Team sollte lernen, Gott zu vertrauen. Ich habe schon gesagt, der Hauptakteur ist der Geist Gottes. Es gibt einen sehr schönen Vers in Sacharja, lese ich mal vor, Sacharja 4, Vers 6. Da spricht Gott zu Serubabel Folgendes. Da antwortete er und sprach zu mir, das ist das Wort des Herrn an Serubabel, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Ja, es ist nicht unsere Macht, es ist nicht unsere Kraft, die Dinge verändert, sondern es ist Gottes Geist, der Menschenherzen erreicht und verändert. Und deswegen tun wir gut daran, uns immer wieder abhängig zu machen von Gott selbst und dass wir uns leiten lassen durch seinen Geist. Wisst ihr, wir kennen alle die Textstelle aus Johannes 4, die Frau am Brunnen, kennen wir alle, ne? Die Begebenheit. Die fängt ja so an, dass Jesus, in Vers 4 heißt es, und Jesus musste durch Samaria gehen. Und üblicherweise war es ja damals so, dass die Juden Samaria umgangen sind. Die haben lieber eine längere Strecke auf sich genommen, weil sie wollten nicht durch Samaria gehen. Das war ein Mischvolk. Das war ein Fauxpas. Da geht man nicht durch als Jude. Und deswegen haben die Juden verschiedene Routen gehabt, um dieses Gebiet zu umgehen. Und die Frage ist, warum musste Jesus durch Samaria gehen? Wir alle kennen die Antwort. Oder nicht? Doch. Wen musste denn Jesus treffen? Die Frau am Brunnen. Die brauchte das Evangelium. Und deswegen musste Jesus durch Samaria gehen, um dieser Frau zu begegnen. Dass sie das Evangelium versteht, annimmt, zurückläuft und sagt, hey, ich habe jemanden getroffen, der hat mir alles über mein Leben erzählt. Ist das vielleicht der Messias? Versteht ihr? Also Gott führt uns Menschen Schritt für Schritt, um Menschen zu begegnen, Situationen zu begegnen, die er zuvor vorbereitet hat, so wie Jesus es auch tat. Und so sehen wir das auch in unserer Begebenheit hier. Nachdem die Türen sich geschlossen haben und eine Tür sich öffnet, macht sich Paulus von Troas auf, ist übrigens normalerweise eine Reise von 5 Tagen, sie haben es in 2 Tagen geschafft. Da, wo wir im Segen Gottes unterwegs sind, da öffnet er eine Tür nach der anderen. Das ist herrlich. Ja, sie sind also schnell unterwegs nach Samothras, danach nach Neapolis und dann erreichen sie die Stadt Philippi. Und sie kommen in diese Stadt und normalerweise gehen sie immer in die Synagoge. Da gab es aber keine. Denn eine Synagoge bestand damals, oder man konnte eine Synagoge sozusagen eröffnen, wenn mindestens 10 Juden zusammenkamen. Die gab es aber nicht. Und dann heißt es hier in unserem Text in Vers 12 am Ende, und wir hielten uns aber in dieser Stadt etliche Tage auf. Und am Sabbattag gingen wir vor die Stadt hinaus an den Fluss, wo man zu beten pflegte. Das heißt, sie haben sich informiert. Wo treffen sich hier Leute? Wo können wir hin? Und sie gehen an diesen Fluss und treffen diese Frauen, die da zusammengekommen sind. Und unter diesen Frauen ist eine gottesfürchtige Frau namens Lydia. Sie kam aus Thyatira, also wir haben es ja gesehen, Kleinasien. Man geht davon aus, dass sie Heidin war. Sie hat, war gottgläubig. Ja, sie hat sozusagen ihren Heidentum abgegeben, hat sich dem Gott Israel zugewandt. Und dann heißt es hier, so herrlich formuliert, und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin, aus der Stadt Thyatira, hörte zu, die arbeitete dort in Philippi, ja, in einer römischen Kolonie und hat diese Kleider hergestellt. Hörte zu und der Herr tat ihr Herz auf. Ist das nicht herrlich? Eine Frau. Das Evangelium kommt nach Europa zu einer Frau. Und Gott öffnet ihr Herz. Und aus dieser Begebenheit, und wir werden sehen, in Kapitel 16 sind es eigentlich drei wesentliche Personen. Da ist die Lydia, dann eine Magd, die einen Wahrsagergeist hatte, die frei wird. Und die letzte Begebenheit ist dann der Kerkermeister. Tolles Team, ne? Schöne Gemeindegründungsarbeit. Ja, eine Wahrsagerin, eine Popohändlerin und ein Kerkermeister. So hat die Gemeinde in Europa begonnen. Super Team. Hätten wir alle so gemacht. Hey, Gott baut Gemeinde mit sehr unterschiedlichen Leuten. Aber es ist herrlich. Ja? Und so sehen wir, dass Gott ein Menschenherzen vorbereitet. Und wir sollten nie unterschätzen, auch wenn die Menschen, die Gott rettet, manchmal sehr unterschiedlich unterwegs sind und auch vielleicht nicht aus den Hintergründen kommen, die wir vielleicht als passabel oder als geeignet empfinden würden, baut Jesus seine Gemeinde mit sehr unterschiedlichen Leuten. Und wir sollten nie unterschätzen, was Gott durch einen Menschen tun kann. In dem Fall vielleicht drei. Aber Lydia war die erste. Ich erzähle euch eine Geschichte, wir sind gleich fertig. Könnt ihr noch? Ich erzähle euch mal eine Geschichte von einem Missionar aus Afrika. Im 19. Jahrhundert war der unterwegs als Missionar und er kam in seine Heimatgemeinde in Schottland zurück und sollte berichten. Und er hat schon eine Predigt vorbereitet und er hat so auf dem Herzen gehabt von Gott, eine missionarische Botschaft zu halten, weil er wusste, es gibt so viel Arbeit in Afrika und die Arbeiter sind so wenige. Und da hat er sich überlegt, ich werde einen Aufruf machen zur Mission. Und dann kommt er in seine Heimatgemeinde und sieht nur alte Leute da sitzen. Ü80. Und er dachte, oh, ich glaube, ich habe ein Problem. Ja, aber irgendwie hat er erst gedacht, soll ich jetzt meine Botschaft anpassen, vielleicht was anderes predigen? Weil das Klientel, was vor mir sitzt, ist jetzt nicht unbedingt so geeignet für meine Botschaft. Und er hat gesagt, nein, ich predige meine Predigt und ich ende sogar mit dem Satz aus Jesaja 6, Herr, wen soll ich senden? Wer will gehen? Ja, Jesaja 6, kennt ihr die Stelle. Okay? Was er nicht wusste ist, dass oben in der Empore, da wo unsere Technik jetzt sitzt, eine Orgel war und da war ein Orgelspieler. Der war auch alt. Um den ging es auch nicht. Aber ein kleiner Junge saß da, der war 10 Jahre alt. Der hat diesen Blasebalg gepumpt. Damals hat man noch die Pipes, also diese Orgelpfeifen da mit Luft. Ja, so, da musste immer jemand pumpen. Den hat er gar nicht gesehen. Aber der hat die Predigt auch gehört und der war 10 Jahre alt. Und dann kam eine kleine Stimme, als er sagte, Herr, wen soll ich senden? Wer will gehen? Wer will gehen? Ruft der kleine Junge da oben, 10 Jahre alt, ich gehe. Da war er erstmal überrascht, weil den hat er gar nicht gesehen. Und dann kam er ins Gespräch mit diesem Jungen und der Junge hat das wirklich ernst gemeint. Der hat das nicht nur so gesagt. Der hat es wirklich ernst gemeint. Und dann hat er Missionaren gesagt, weißt du, wenn du nach Afrika kommen willst, dann musst du erstmal Arzt werden, weil als Arzt hast du so viele offene Türen. Und er sagt, das mache ich. Ich werde Arzt. Und wenn ich dann fertig bin mit meinem Studium, dann komme ich nach Afrika. Wisst ihr, wer dieser Mann war? David Livingstone. Schon mal gehört? Einer der größten Missionare im 19. Jahrhundert, der nicht nur missioniert hat und Arzt wurde, sondern der auch Afrika sozusagen in Karten und erkundet hat. Und viele der Karten über Afrika sind, der Ursprung kommt von ihm. Das war dieser kleine Junge. Ist nicht Gott groß? Wir sollten nie unterschätzen, was Gott tun kann, selbst wenn ein kleines Kind ruft, ich gehe. Und das ist genial. Wir kommen zum Schluss in dieser Predigt. Und ich habe mir immer André vor Augen, der immer fragt, was ist jetzt die Anwendung? Was machen wir jetzt mit dem Text? Da ich nicht möchte, dass wir Schwierigkeiten haben, komme ich jetzt zu der Anwendung. Meine Anwendung ist eigentlich ziemlich klein und einfach, aber doch sehr herausfordernd. Die Frage, die ich euch mitgeben möchte heute an diesem Sonntag ist, frage mal Gott, was ist der Wille für mein Leben? Was ist dein Wille für mein Leben? Das bedeutet jetzt nicht, weil ich gerade das Missionarische so im Vordergrund sehe, dass wir jetzt alle in die Mission gehen. Das wäre unrealistisch. Es mag für den einen oder anderen hier sein, dass Gott dich ruft in die Mission. Aber für viele kann es auch sein, dass sie einfach nur ihren Job machen, aber ihn für Jesus machen. Dass sie merken, das ist mein Auftrag in der Gesellschaft, Arzt zu sein, Bauingenieur zu sein, Fahrer zu sein bei UPS. Das ist der Platz, wo Gott mich hingestellt hat. Und da möchte ich ihm treu dienen. Das kann auch das bedeuten. Ich will jetzt nicht das überstrapazieren und dass wir alle jetzt plötzlich weg sind nächste Woche. Ja, nächste Woche habe ich auch die Predigt und ich stehe hier alleine. Ich sage, wo sind die alle hin? Wir sind alle in Mission. Okay, dann haben wir ein Problem. Nein, das meine ich nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns diese Frage stellen. Was hat Gott mit meinem Leben vor? Was ist der Auftrag, den Jesus für mich vorgesehen hat? Als Jesus diese Frage beantwortet, beantwortet er sie folgendermaßen, Johannes 6, Vers 38, da sagt er, denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue. Das ist die eine Variante. Wir tun unser Ding und hoffen, dass Gott seinen Segen drauflegt. Sondern Jesus sagt, ich bin nicht aus dem Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und Jesus hat uns alle gesandt. Unterschiedlich, mit unterschiedlichen Aufträgen. Und deswegen ist es wichtig, diese Frage an uns heranzulassen, zu fragen, was ist dein Plan für mein Leben? Und das Zweite, was daraus folgt, ist in Jakobus 4. Und damit schließe ich jetzt. Jakobus 4, 13 ist auch eine wichtige Stelle, wenn es darum geht, wie plane ich, wie arbeite ich, wie lebe ich eigentlich mein Leben als Christ in Bezug auf die Zukunft. Da heißt es in Jakobus 4, Vers 13 bis 15, wohlan nun, ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt reisen und dort ein Jahr zubringen, Handel treiben und Gewinn machen. Ja, das ist so das, was die Welt eigentlich so projiziert. Ja? Plane dein Leben, Gewinn machen, Kohle machen, gutes Leben haben und so weiter. Und dann heißt es aber weiter, und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Keiner von uns weiß, was in den nächsten 2 Minuten passiert oder in der nächsten Minute, oder? Wissen wir nicht. Keiner von uns. Und Gott sagt, wir wissen nicht mal, was morgen ist, denn was ist euer Leben? Es ist doch wie ein Dunst. Eine kleine Zeit sichtbar, danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Was heißt das genau? Das heißt, dass wenn du den Tag beginnst, dann beginne ihn mit Gott. Und leg diesen Tag vor ihm hin und sag, Herr, hier bin ich, was hast du mit mir heute vor? Ich bin total abhängig von dir. Ich weiß nicht mehr, was heute an diesem Tag passiert. Ich habe mit William McDonald zusammen gebetet, ja, ein großer Mann Gottes. Und ich war auf dem Weg zur Schule in Amerika, in San Leandro. Und auf dem Weg werde ich vom Auto überfahren. Hatte ich nicht so gedacht. Nicht so geplant. Aber Gott wusste, was er tut. Versteht ihr mich? Ja, dass wir diesen Tag, obwohl ich mit ihm auf Knien gerungen habe, Herr, segne diesen Tag, kam dann das Auto und hat mich überfahren. Aber etwas Wunderbares ist zu Hause entstanden. Das ist eine andere Geschichte, da haben wir jetzt keine Zeit für. Aber was ich nur sagen will ist, leg diesen Tag in Gottes Hand. Plane mit ihm den Tag oder auch, wenn wir es überspitzt sagen, dein Leben. Heißt nicht, dass dann alles glatt läuft, wie man sieht. Aber du bist sicher in Gottes Hand. Und das ist der beste Ort, wo du sein kannst und sollst und sein darfst. Und deswegen, wenn wir planen, plane mit Gott. Und stell dir die Frage, was hast du mit meinem Leben vorher? Ich bin aus einem guten Grund hier. Was ist der Grund? Und meine Erfahrung ist, dass Gott, wenn wir diese Frage an Gott stellen, dass er uns Schritt für Schritt auch dahin führt, wo er uns haben möchte. Und da möchte ich euch Mut machen. Ja? Reicht die Anwendung, André? Bist du zufrieden? Okay. Nein. Ich denke, dass Gott für jeden Einzelnen von euch eine Anwendung hat, auch die ich selber gar nicht ausspreche, sondern wo Gott einfach euer Herz auch berührt. Lasst uns noch beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken, dass dein Wort so lebendig ist und dass wir auch anhand von dem Leben von Paulus und seinem Team sehen können, wie du Türen schließt, aber auch öffnest und wie du Herzen öffnest, wie die Lydia ein neues Leben bekommt und ihr Haus öffnet, wo dann eine Gemeinde entsteht. Ja, so klein, wie es auch begonnen hat, ist es später dann die Gemeinde in Philippi gewesen. Und Paulus schreibt einen Brief an diese Gemeinde und wie sie gewachsen ist. Ja, du kannst durch kleine Dinge Großes tun. Und Herr, wir wollen auch unser Leben ganz neu und bewusst dir anbefehlen und dich bitten, Herr, dass du uns immer wieder zeigst oder diese Frage auch in unserem Herzen bewegst. Was hast du mit meinem Leben vor? Und wo möchtest du, dass ich dir diene? Herr, wir preisen dich, dass du uns da nicht im Ungewissen lässt, sondern dass du uns da auch Schritt für Schritt deinen Weg eröffnest. Und wir preisen dich dafür, dass du es gut meinst mit uns. In Jesu Namen. Amen.